Guten Morgen. Wie schön, wir haben jungen Nachwuchs. Das ist immer sehr, sehr schön. Das muss sein, Kinder. Ja, Jesus, danke, dass ich heute dein Wort austeilen darf. Ich möchte dich bitten, lass mich zum Sprachrohr einfach werden. Von dem, was du möchtest. Amen. Ich möchte die Predigt überschreiben mit einem Satz. Das Ziel vor Augen. Wir haben ja alle mitgekriegt, dass im Moment Olympia ist. Die Zeitungen sind voll, der Fernseher ist voll, überall siehst du Medaillen und. Manches ist groß aufgebauscht, manches wird unterm Tisch fallen lassen. Ich bin ja so ein alter Radsportler und dann suche ich immer, wann mal Radsport kommt und der kommt einfach nicht. Der fällt unterm Tisch 2 Minuten am Tag, so ungefähr. Der Paulus, der war ja für vieles berühmt, aber ganz bestimmt nicht dafür, eine große Sportskanone gewesen zu sein. Aber interessant ist, dass er zu diesem Thema trotzdem was zu sagen hatte. Ihr könnt euch also jetzt schon vorstellen, was der Predigttext sein wird. Es gibt 2, 3 Stellen, die da raufkommen. Ja. Ich lese uns die Stelle aus 1. Korinther aus dem 9. Kapitel. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Als der Paulus diese Worte geschrieben hat, bin ich mir sicher, hatte er auch so eine Art Olympische Spiele vor Augen. Denn Korinth war bekannt für solche Spiele. Und er schreibt an die Korinther. In der damaligen Zeit gab es diese panhellenischen Spiele. Das waren eigentlich mehrere Spiele. Wir wissen von mindestens 4, wahrscheinlich waren es noch mehr. Unter anderem waren da auch die Spiele von Olympia dabei. Olympia war nur ungefähr 100 Kilometer von Korinth entfernt. Korinth wiederum war ca. 78 Kilometer von Athen entfernt. Und so wie in Olympia, das auch auf dem Peloponnes, auf dieser Halbinsel liegt, wo auch Korinth liegt, also diese kleine, runde, große Insel, die da südwestlich von Athen ist. Und Olympia hatte alle 4 Jahre diese Spiele. Und die Spiele in Korinth, die gab's alle 2 Jahre. Und ich bin sicher, dass der Paulus das vor Augen hatte. Und dass er deswegen Bezug darauf nimmt. Wenn wir uns die heutigen Spiele anschauen, dann entdecken wir, da ist etwas Wunderbares passiert, als vor über 100 Jahren die olympische Idee weiter oder wieder belebt wurde. Der Gedanke einfach, dass Sport dazu dienen kann, friedlich zusammen zu sein. Ja, hallo. Frieden, das ist für uns so ein weit weg gewordenes Wort. Mal knallt's da, mal knallt's da. Jetzt fängt's bei uns schon an. Wo ist Frieden? Und dann diese Idee, dass da die ganze Welt friedlich zusammen ist. Und das hat ja wunderbar geklappt, so oft. aber der Frieden war manchmal ziemlich unterhöhlt. Was war das für Frieden, als der schwarze Sportler Jesse Owens 1936 in Berlin die Medaillen geholt hat und Hitler ihm den Handschlag verwehrt hat, den jeder andere gekriegt hat? War das Frieden? Was war das für Frieden, als 1972 in München Olympia die israelische Mannschaft gefangen genommen und umgebracht worden ist? Was ist das für Frieden, wenn wir von Doping hören und alles? Aber der Gedanke, der ist da. Und so greift Paulus diesen Gedanken auf. Paulus hat keine Schwierigkeiten damit, dass die Spiele in der Antike Spiele waren, die Gottheiten gewidmet waren. In diesem Fall die Spiele von Korinth, die isthmischen Spiele, wurden dem Gott Poseidon gewidmet, dem Gott des Meeres. Ja? Greift Paulus an keiner Stelle irgendwie auf. Ihm als Jude müsste das ja eigentlich irgendwo schon zu denken gegeben haben. Es gibt sogar gerade über die Spiele dort einige Gedanken, die mit Sicherheit alles andere als christlich sind. Lass uns mal so ein bisschen das Umfeld betrachten. Da war Korinth. Korinth wird schon 1000 vor Christi erwähnt. Und Korinth hat sich sehr schnell entwickelt und wurde auch sehr schnell zur größten Stadt einwohnermäßig gesehen im alten antiken Griechenland. Korinth war sehr reich. Die Schnittstelle zwischen dem Festland Griechenland und dem Peloponnes, dieser Halbinsel, das war so ein kleiner Landstreifen, nur 10 Kilometer breit. An der heutigen Stelle läuft an diesem Landstreifen der Kanal von Korinth, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Denn wenn die Schiffe um den Peloponnes herumfahren mussten, A, hat das viel Zeit in Anspruch genommen, und B, war unten im Süden ein Kap, das von Scherwinden und Strömungen sehr, sehr gefährlich war, und da sind viele Schiffe untergegangen. Also sind die Korinther sehr schlau gewesen, die haben etwas entwickelt, die haben einen befestigten, mit Steinen richtig festgelegten Pfad gebaut und da schienen fast wie eine Eisenbahn. Und dann haben sie die Schiffe auf so eine Art Zug geladen und über das Land gezogen, die 10 Kilometer. Und damit sind die richtig reich geworden. Und so kam es dann auch, dass dann so im Jahre 500 bis 700 vor Christi, die Geschichtsschreibung ist da etwas ungenau, aber nachgewiesen ist es mindestens 570 vor Christi, dort diese ersten Spiele stattfanden, die sogenannten isthmischen Spiele. Zu Korinth gibt's noch zu sagen, der Reichtum von Korinth hat sich auch in anderen Dingen niedergeschlagen. Es gab in Korinth einen riesengroßen Tempel zu Ehren der Liebesgöttin der Griechen. Der war so groß, dass 1000 Tempeldienerinnen dort ständig Dienst taten. 1000! Gewaltig, kann man sich vorstellen. Ja? Und ob das nun an diesem Tempel der Aphrodite lag, glaube ich nicht, aber Korinth war auch immer so ein unruhiges Pflaster, da gab's Aufruhr und da wurden so die ersten Gedanken geboren, doch die Römer auszurotten. Und die Römer haben dann irgendwann den Spieß umgedreht und haben 147 vor Christi Korinth vernichtet, platt gemacht. Interessant war, dass diese Spiele, die es dort gab, auf die Paulus hier Bezug nimmt, weitergelaufen sind. Auch die Städten, wo diese Spiele stattgefunden haben, die ganzen Hallen und Gebäude wurden alle dem Erdboden gleichgemacht und trotzdem fanden die Spiele dort weiter statt. Dann unter Obhut nicht von Korinth, sondern von einer anderen Stadt in der Nähe gelegen, weil Korinth war ausgelöscht. Und dann war es Julius Caesar selbst, der 47 bis 44 vor Christi Korinth wieder aufgebaut hat. Und Korinth wurde als Stadt, wo die entlassenen römischen Legionäre heimisch geworden sind. Die hatten so ein Recht, wenn die 20 Jahre gedient haben in der Legion, dann durften die sich ein Stück Land erbeten als Abschiedsgeschenk von der Legion. Und das waren dann so Städte dieser Freigelassenen, hat man es gesagt. Unter anderem war Philippi auch so eine Stadt, ganz interessant. Und Korinth war auch so eine Stadt. Und dort lebten dann diese Freigelassenen. Warum erzähle ich das alles? Um euch so ein bisschen hineinzuführen, was dort so für ein Flair war. Wir wissen ja, wenn wir den Korintherbrief lesen, was das für eine Gemeinde war. Gut, du hättest keine Haare mehr, wenn du so eine Gemeinde hättest. Da ging's heftig zu. Ich glaube, da braucht ihr auch nicht alle 4 Wochen, sondern jede Woche eine Gemeindestunde oder sonst was. Und wenn ich denke, der Wiederaufbau mit den Freigelassenen, das waren harte Männer, die nur eins konnten. Was war ihr Handwerk? Krieg. Und dann diese Spiele, die da stattfanden, das ist schon ein ganz interessantes Umfeld. Und in dieses Umfeld spricht Paulus diesen Satz, und ich lese ihn jetzt einfach nochmal vor. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Die Spiele von Korinth waren so berühmt, dass die Spielstätten sogar zu politischen Zwecken genutzt worden sind. 2-mal haben dort römische Kaiser die Freiheit Griechenlands wieder verkündet. Und wer in Korinth gewonnen hat, das war besser als der, der in Olympia gewonnen hat. Und der Nero wollte unbedingt in Korinth gewinnen und hat dann die Kampfrichter aus Korinth bestochen und hat tatsächlich einmal quasi die Spiele von Korinth gewonnen, weil die Kampfrichter bestochen waren. So viel Ansehen hatte das diese Spiele. Nun, das ist also schon eine komische Geschichte, wenn wir uns diesen Sport vor Augen halten. Ich habe in Vorbereitung dieser Predigt mir auch einige andere Predigten zu diesem Thema mal angehört und ich habe entdeckt, sehr viele Ausleger meiden, obwohl es hier ja um den Sport geht, das Thema Sport. Die können irgendwie damit alle nichts zu tun haben und sind sehr schnell dann im Geistlichen. Ich will das aber durchaus mal ausreizen, weil ich finde, das sind so ganz interessante Gedanken drinnen. Was sehen wir, wenn wir in die Medien reinschauen? Junge, starke, kräftige, dynamische Menschen, die darum kämpfen, die Besten zu sein. Was sagt es dir und mir? Dass wir es nicht mehr sind. Dass wir keine Chance haben zu kämpfen, oder? Andreas, könntest du dir vorstellen, hier so, wie der Harting gestern 75 Meter oder so den Diskus zu werfen? Siehst du, und genauso geht's mir auch. Ja? Wir leben quasi in einer anderen Welt. Das ist irgendwo eine Welt für sich, mit der wir so wenig anfangen können. Ja, wir freuen uns, wenn unsere Mannschaft, unser Team oder sonst etwas gewinnen. Heute Nacht die beste, berühmteste Tennisspielerin Deutschland, Angelika Kerber, hat verloren. Das ist nur Silbermedaille. Und gewonnen hat eine Frau aus Puerto Rico, und die ist Christin. Und die betet vor jedem Wettbewerb. Da hat sie einen Rekord, hat sie einen Reporter angesprochen, was sie denn betet, ob sie denn betet, dass sie gewinnt. Nein, sagt sie, ich bete nicht, dass ich gewinne, denn das wäre ja unfair meiner Konkurrentin gegenüber. Ich bete, dass das Talent, das Gott mir geschenkt hat, sichtbar wird. Seht ihr, und da kommt jetzt trotz aller Entfernung, die du und ich jetzt zum Sport haben, weil wir halt keine Sportskanonen mehr sind, etwas ins Spiel, das doch wieder mit uns zu tun hat. Da betet jemand, dass das, was Gott ihm geschenkt hat, sichtbar wird. Laufen wir nicht alle? Sind wir nicht alle unterwegs? Profisportler sind natürlich unterwegs, um den Siegespreis zu kriegen. So eine Goldmedaille bringt 30.000. Da kann man, wenn man sparsam ist, ein Jahr lang von leben. Ach, länger, wenn man sparsam ist. Eine Silbermedaille bringt immerhin noch 15.000. Gut, ist nicht ganz so lang, wo man mit über die Runden kommt. Und eine Bronzemedaille 10.000. Aber interessant ist ja, dann ist man berühmt, dann ist der Name überall da, man kann weitere Wettbewerbe gewinnen, man kriegt Werbeverträge und so erreicht der Sport ein ganz anderes Ziel als das eigentliche Erste zu sein, nämlich mein Leben auf einen anderen Sockel zu stellen. Lebenswert zu machen, ein Leben in Luxus, in Reichtum vielleicht. Und Spitzensportler verdienen zum Teil, wenn sie wirklich gut sind, Millionen. Da träumen du und ich davon. Auf der anderen Seite sehen wir eins. Es gibt keinen Sportler, der ganz oben angelangt ist, der nicht trainiert hat. Das gibt's nicht. Der begabteste Sportler würde keine einzige Medaille kriegen ohne Training. Und wie trainieren sie? Wenn du siehst, dass wir da Sportler haben, die noch in der Schule sind, ihr Abi machen und nebenbei trainieren, die ihr Studium machen und nebenbei trainieren, die einen Beruf haben und den nebenbei trainieren, damit sie einmal es besser haben. Vielleicht für euch interessant, das Olympische Komitee nimmt in den 4 Jahren zwischen 2 Olympiaden ungefähr 5 Milliarden Euro ein. 90% davon werden an die nationalen olympischen Komitees ausgeschüttet, 10% sind für die Organisation des internationalen Komitees und die nationalen Komitees schütten es wieder an die Sportverbände aus und unterm Strich bleibt für jeden Sportler pro Jahr nur 600 Euro über. Da kannst du nicht von leben. Also müssen die wirklich kämpfen ums Überleben, kämpfen um zu trainieren. Und das ist sehr, sehr, sehr zu bewundern. Denn wenn du keinen Namen machst, dann bleibst du nobody, dann kannst du davon nie leben. Dann hast du trainiert und nichts gemacht. Und so nimmt jetzt der Apostel Paulus diesen Predigttext, diesen Wettkampf im Sport als Beispiel für uns Christen. Christsein hat das nicht auch etwas zu tun mit dem Einsatz aller Kräfte? Was ist unser Ziel als Christ? Was ist dein Ziel? Was ist mein Ziel? Unser Ziel ist, schließlich und endlich bei Jesus in der Herrlichkeit zu sein. Der Himmel, platt gesprochen. Ja, muss ich denn für den Himmel kämpfen und trainieren? Stellen wir uns doch mal die Frage. Warum sagt hier der Paulus, dass wir so kämpfen sollen? Sowohl der Sportler wie der Christ lässt sein Leben von diesem Ziel, das er hat, bestimmen. Beide ordnen Dinge unter. Du kannst als Christ nicht leben, als wenn du nicht in der Welt bist. Gerade heute Nacht habe ich eine Nachricht gekriegt, dass eine mir bekannte Diakonin, die kurz vor Ordination steht, bekannt gegeben hat, dass sie eine Frau liebt. Ja, das kannst du nicht als Diakonin. Das geht nicht. Auch wenn die ganze Welt sagt, Homosexualität ist doch kein Problem mehr. Ihre Karriere war zu Ende. Und die Gemeinde hat ihr natürlich den Status einer Diakonin entzogen. Was ordne ich unter? Was ordne ich in meinem Leben unter dem Ziel, das ich habe? Ordne ich mein Leben unter oder nicht?
Ich habe den Text nicht gefunden, aber ich konnte es mal auswendig. Ich hoffe, es klappt noch.
Ich will euch was vorspielen. Sehe ich den Ayalami
kennen. Das ganze Lied geht so.
Versteht man kein Wort.
Der ganze Text entschlüsselt heißt, seit ein paar Jahren bin ich nun ein Christ. Und keiner erkennt es. So erfolgreich getarnt, schleiche ich mich gen Himmel und erwarte, dass ich dort erkannt werde, obwohl ich mich hier nie zu erkennen gegeben habe. Wäre das eine Parallele, sein Leben so zu leben, dass es einem Ziel untergeordnet ist? Nö. Aber wie oft leben wir in Kleinigkeiten nicht so, als wenn das einzige Ziel unseres Lebens, das ist der Himmel. Wenn ein Sportler vor Olympia ist, wirst du den nie in der Kneipe antreffen, sich vollzusaufen. Das geht nicht. Die Frage ist, was ist unser Ziel? Wo findet man uns Christen wieder? Wie leben wir als Christen? Paulus greift dies wunderbar auf. Haben wir unser Ziel vor Augen? Paulus sagt an einer anderen Stelle in Philipper 3, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Für Paulus ist es also überhaupt nicht mehr wichtig, was er im Leben erreicht. Für Paulus ist es wichtig, was er im Himmel erreicht. Ein schwedischer Schuhverkäufer wurde mal gefragt, was er denn für einen Job hat. Hat er gesagt, ja, ich renne dem Himmel entgegen und nebenbei verkaufe ich Schuhe. Merkt ihr, der hat die Prioritäten richtig gesetzt. Wie oft setzen wir Prioritäten falsch? Wir laufen einem irdischen Ziel entgegen und nebenbei warten wir auf den Himmel. Wäre es nicht besser umgekehrt, unser eigentliches Ziel bleibt unser eigentliches Ziel. Wir laufen dem Himmel entgegen und nebenbei verkaufen wir Mülltonnen. Ja? Oder wie auch immer. Was ordne ich unter? Wisst ihr, wenn Jesus Christus irgendwann mal erscheint, kein Mensch weiß, wann das ist. Vielleicht in der nächsten Minute. Vielleicht in 10 Jahren. Vielleicht, wenn wir nicht mehr leben. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Aber dann wird etwas passieren. Nehmen wir mal an, er kommt zu unseren Lebzeiten wieder. Dann werden deine Nachbarn, deine Freunde plötzlich entdecken, dass du weg bist. Ja, wo ist sie denn? Und dann werden sie entdecken, dass Millionen, ja Milliarden mit dir auch weg sind. Ja, wo sind sie denn? Und dann wird was passieren, dann wird man sich erinnern. Ja, hat die Christel nicht immer gesagt, auf was sie glaubt, auf was sie hofft, das scheint jetzt eingetroffen zu sein. Und dann wird man dich sehen, wie es dir zusteht. Das ist dann so, als wenn du bei Olympia auf dem Siegertreppchen stehst. Ganz oben, jeder sieht dich. Jeder weiß, du hast gewonnen. Und wenn Gott kommt und uns wegnimmt, weiß jeder, wow, du hast gewonnen. Merkt jeder, okay, jetzt nimmt sie am wirklichen Leben teil. Jetzt kann sie sich an der neuen Schöpfung erfreuen. Jetzt kann sie ein Leben leben, in dem nichts mehr vergeblich ist. In dem nicht mehr Angst vor Verlust da ist oder vor Krankheit oder vor Leid oder vor Tod. Dieses Leben, das uns da bevorsteht, es ist ja nichts im Vergleich zu dem Paradies von einst. Denn es ist Leben ohne Ende. Ewiges Leben. Und das in seiner ganzen Fülle. So schreibt der Paulus dann an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und hier bestimmt der Paulus sein Ziel. Ein Leben in Gerechtigkeit. Was ordnen wir diesem Ziel unter? Paulus wollte es, dieses vollkommene Leben, das nur Gott geben kann. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ein Evangelist erzählt hat, vielleicht habt ihr den Namen mal gehört, Richard Wurmbrand. Ja? Er hat bei uns mal eine Geschichte erzählt, da waren Christen in Russland und die sollten wegen ihren Glauben erschossen werden. Und man hat die dann auf eine Eisfläche gebracht, weil man gesagt hat, erschießen ist gar nicht, die sollen anders sterben. Und das waren 10 Christen und die mussten sich nackig ausziehen und dann hat man die da auf diesem tiefgefrorenen See hingestellt und hat zu ihnen noch gesagt, wer von euch Gott absagt, der darf ans Ufer kommen und darf sich anziehen und der bleibt leben. Und die Stunden vergingen und diese Christen standen in dieser eisigen Kälte nackt auf dem See und plötzlich geht einer ans Ufer und sagt, ich sag Gott ab, ich will leben. Und dann dauert es ein paar Minuten und dann fängt einer der Soldaten, die am Ufer Wache gehalten haben, an, sich auszuziehen und geht aufs Eis. Und die anderen Kameraden, was machst du denn? Ja, habt ihr nicht gesehen? Ja, was gesehen? Ja, die Krone. Welche Krone? Über den Köpfen all dieser Menschen war ein jeder hatte eine Krone, und als der ans Ufer gegangen ist, war die Krone leer, und die will ich haben. Das ist Prioritäten setzen. Das ist auf ein Ziel zu laufen. Nun finde ich's gnädig von Gott, dass du und ich hier in einem Land leben, wo wir nicht wegen unseres Glaubenswillens verfolgt werden. Trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, was für Priorität hat unser Ziel? Keiner von uns Fernsehzuschauern sieht, welche Qualen so ein Sportler im Training durchlitten hat. Und sie haben es alle gemacht. Für eine Medaille, die vergeht. Die man vergisst. Oder weiß jemand von euch noch die Namen der Olympia-Goldmedaillengewinner von 96 oder von 80 oder? Müssen wir alle nachlesen. Sind längst vergessen. Längst vergessen. Wenn wir unsere momentanen Ziele in den Vordergrund schieben, dann nehmen wir eigentlich die Kraft, die in dem Ziel ist, das Gott uns geben möchte, weg. Wir haben auch als Christen sehr oft, auch in unseren Predigten, falsche Ziele gesetzt. Das sogenannte Wohlstandsevangelium. Glaub nur an Gott und dir geht's besser. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Dass es eine falsche Lehre ist, dass Christen arm und krank und hässlich sein müssen. Aber das ist trotzdem nicht die Priorität. Wenn meine Predigt das Ziel hätte, jeder wird glücklich, jeder wird gesund, dann ist das zwar etwas, was die Bibel uns sagt, dass wir gesund werden können, dass wir glücklich werden können, aber es verschiebt unseren Blick weg von dem eigentlichen Ziel. Wisst ihr, die Goldmedaille ist die eine Geschichte, aber die erleben ja noch viel Freuden hinterher, wenn die nach Hause kommen, der große Bahnhof, der zu Hause da ist, ja, und alles. Das ist ja immer noch Freude. Und so sage ich, so ist das mit uns Christen. Das eigentliche Ziel, die Medaille ist, unser Wandel ist aber im Himmel. Und nebenbei, das Beiwerk, das ist, dass Gott uns auch segnen möchte. Mit Gesundheit, mit Freude, mit Frieden, auch mit materieller Sicherheit. Wenn ich meinem Ziel nachjage, habe ich entdeckt, ist es so, dass die Ziele meistens schneller sind als ich. Wenn ich mich aber Gott hingebe und dem eigentlichen Ziel nachjage, ist das so, als wenn die Ziele zu mir kommen. Denn Gott ist ein Gott, der sich sehr wohl um seine Geschöpfe kümmert. Hast du daran gezweifelt, dass Gott sich um dich kümmert? Helena, hat Gott sich nicht immer um dich gekümmert? Ich sage also nicht, dass Gott uns nicht heilen will, dass Gott uns nicht erfolgreich machen will, dass Gott uns nicht segnen will. Ich sage nur, lasst uns die richtigen Ziele vor Augen haben. Schaut mal, es gibt auch Dinge, die uns das Ziel manchmal aus den Augen verrutschen lassen wollen. Sorgen um die Zukunft, um den Partner. Um ein Geschäft, über die Gesundheit, alles das. Das sind so Dinge, die uns wirklich das Ziel einfach aus den Augen laufen lassen wollen. Es wird berichtet von Olympia, der Parallelveranstaltung zu Korinth, dass es da, weil es so wichtig war, dort zu gewinnen, Städte gab, die ihr ganzes Geld zusammengekratzt haben und zum Beispiel Läufern eine goldene Kugel vor die Füße geworfen haben. Reichtum. Jetzt laufst du, willst gewinnen und dir schmeißt jemand so einen Patzen, so eine Goldkugel, die hat was an Wert. Also heute wäre die so viel Gold, schätzungsweise 5 Kilo, 100.000. Das ist eine Menge Geld. Jetzt überlegst du, bleib ich kurz stehen, heb die Kugel auf, dann gewinne ich nicht. Versteht ihr? Das sind, was die Bibel auch sagt, wenn Jesus uns das Gleichnis vom Sämann sagt, die Sorgen dieser Welt hindern darauf, dass das Evangelium aufgeht. So dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Paulus geht in seinem Vergleich zu diesem Wettkampf jetzt noch eine Spur weiter. Er geht hinein und sagt, du kannst nicht gewinnen, wenn du deinen Leib nicht züchtigst, also nicht trainierst. Und das ist mit Schmerzen verbunden, das ist mit Verzicht verbunden und mit allem. Ja? Einige haben daraus gelesen, du musst Schmerzen ertragen. Und dann kam raus dieses sich selbst peitschen. Hat Paulus nie gesagt. Nie. Das ist Quatsch. Gott will nicht, dass du dir selbst Schaden zufügst oder sonst irgendetwas. Ja? Aber es geht darum, was ordnest du dein Ziel unter? Es geht auch nicht um die Frage, ob jetzt ein Christ rauchen darf oder nicht, oder ob er mal ein Glas Wein trinken darf oder nicht, oder ob das Steak groß oder klein sein soll, das er isst. Darum geht es nicht. Aber würde der Sportler saufen? Würde der Sportler rauchen? Er würde es auf die Seite schieben wegen einem Ziel. Der Paulus sagt nicht, das verbietet er uns oder sonst was. Aber er sagt, ordne das, was du tust, deinem Ziel unter, damit du dein Ziel erreichst. Das ist jetzt für dich was anderes wie für mich. Was muss ich unterordnen? Muss ich Bequemlichkeit unterordnen? Muss ich zum Beispiel Lästerung unterordnen, dass ich immer gegen den anderen pieksen muss? Damit schaffe ich keinen Frieden. Und wer kommt in den Himmel? Friedenstifter kommen in den Himmel, sagt uns sein Wort. Ja? Und wie schade wäre es, ich male jetzt ein krasses Beispiel und ich hoffe nicht, dass irgendeiner von euch da reinfällt, aber ich male es mal krass, um es darzustellen. Wie schön wäre es, wenn du 50 Jahre deines Lebens als Christ brav gelebt hast und kurz vorm Ziel fällst du zum Beispiel in Ehebruch und bist nicht bereit, Buße zu tun. Was sagt uns die Bibel? Die Ehebrecher kommen nicht in den Himmel. Die, die Buße tun, die kommen in den Himmel. Das heißt, es ist also so, wenn wir fallen, dann dürfen wir aufstehen. Es ist nicht der Fall, es ist, was ist in meinem Gedanken? Ich greife die Diakonin auf, von der ich gehört habe. Die wurde von ihrer Gemeinde gebeten, doch diese Liebe zu der anderen Frau auf die Seite zu lassen, Buße zu tun. Und sie hat sich vor die Gemeinde hingestellt und hat gesagt, nein, das ist mein Weg. Wie traurig, am Ziel vorbei. Ich finde es so schön, dass wir einen Gott haben, der uns die Hand entgegenstreckt. Dass wir fallen dürfen, dass er uns aufsteht. Dass wir schwach sein dürfen und er uns in unserer Schwachheit trägt. Es geht immer um unser Herz. Wo ist mein Herz? Ist mein Herz an dem Ziel? Ich darf im Himmel sein. Unser Körper hat ganz legitime Bedürfnisse. Die brauchst du nicht verstecken als Christ. Nee. Aber sie sollen uns nicht dominieren. Wenn ich hier stehe und predige und die ganze Zeit an mein Mittagessen denke, wird die Predigt nicht gut ausfallen. Vielleicht wird das Mittagessen gut ausfallen, aber die Predigt nicht, oder? Ein Altpräses von unserem Bund, Reinhard Ulonska, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Er hat eine Leidenschaft. Er isst so gerne Gans. Ente, alles sowas. Das ist sein Lieblingsgericht. Und dann war er in Buchholz in der Gemeinde und die Familie, wo er geschlafen hat, mir bekannte Familie, da hat die Frau gesagt, heute Mittag koche ich dir eine Gans. Rate ich dir nicht an. Kann aber sein, dass ich, falls du überziehst, du predigst ja immer sehr lange, also Schuld an ihn gewiesen, etwas früher rausgehen muss, dass die mir nicht verbrennt. Jetzt habe ich was falsch erzählt. Die alten Geschichten, es war keine Gans, es war, er aß so gerne Kaninchen. Ja, so. So, und er war am Predigen und guckt auf die Uhr und denkt, mein Kaninchen. Und Schwester Fricke rührt sich nicht. Und er, mein Kaninchen. Was macht ein Prediger? Kann er nicht sagen, hey, Schwester Fricke, steh mal auf, geh nach Hause, mein Kaninchen. Er hat versucht, es zu umschreiben. Er sagt, und wenn wir das so betrachten, dann liegt da der Hase im Pfeffer. Und sie ganz verklärt, hat sich nicht gerührt. Und er musste sich entscheiden, bricht er seine Predigt früher ab oder lässt das Kaninchen sausen. Das sind die kleinen Entscheidungen. Aber manchmal sind es ähnliche Entscheidungen, die unser Ziel zurechtrücken. Schaut mal, wenn wir in Römer 13 lesen, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Dann ist das eine klare Richtlinie, die Gott sagt. Er sagt, du darfst alles, aber lass dich nicht von den Begierden leiten. Essen ist gut. Aber wenn es zur Begierde wird, ist es schlecht. Merkt ihr? Ja. Denn immer wenn etwas dich dominiert, wenn etwas dich missbraucht, dann ist es dir Sünde. Und Sünde ist nichts anderes als Zielverfehlung. Und hier sind wir wieder am Ziel. Wir müssen uns die Frage stellen, was hilft uns, das Ziel zu erreichen und was schadet uns? Was heißt es, so zu laufen, dass wir das Preisgeld für den Sieg gewinnen? Was bedeutet es mir täglich vor Augen zu führen, welches Ziel ich habe? Wenn ich als Christ meine, ich könnte einfach nur so in den Tag hineinleben, dann habe ich die Prioritäten falsch gesetzt. Dann werde ich mein Ziel nicht erreichen. So wie ein Wettkampf ein Kampf ist, so gibt es auch einen Kampf, den wir täglich bestehen müssen. Ein Kampf gegen die Sünde. Ein Kampf gegen Gleichmut. Gegen Phlegmatismus. Ich kann aufstehen und beten. Ich muss es nicht. Besser ist, dass ich tu's. Gott wird mich nicht verurteilen, wenn ich mal nicht aufstehe und nicht bete. Aber es wird mein Ziel etwas verrutschen. Und wenn ich's zu oft mache, ist mein Ziel weg. Lass uns unser Ziel wiederholen. Die Gefahr an so einer Predigt ist, dass wir, die wir ja zum Zweig der Reformierten mitgehören, sagen, ja, aber, ist doch alles Gnade. Ich brauche doch keine Leistung bringen, oder? Das hat doch Luther endgültig gesagt, dass wir aus Gnade gerettet sind. Ja, du bist aus Gnade gerettet und das ist schön. Ich bin so froh, dass ich aus Gnade gerettet bin. Ja? Ich kann auch mir den Himmel nicht erkaufen mit guten Werken. Nein. Ich kannte einen Sportler, der war Judoka. Der ist in unserer Gemeinde heute noch. Der war so gut, dass er vom Nationalen Olympischen Komitee gesagt gekriegt hat, du darfst mitfahren zur nächsten Olympiade. Und dann hat er trainiert und trainiert und trainiert und war wirklich sehr gut. Einer der größten Konkurrenten von ihm war auch ein deutscher Judoka, der hat in Hannover gelebt und den hat er immer besiegt. Und 2-3 Monate vor Olympia war er am Beten und kriegt plötzlich den Impuls, seine Sportkarriere auf die Seite zu schieben und sein Leben komplett neu Gott hinzugeben, sollte sich bewerben um ein Amt in der Gemeinde und Gott dienen. Das ist eine Herausforderung. Ich sage damit jetzt nicht, dass Gott gegen Sport ist. Ich kenne tolle christliche Sportler, die ihr Leben als Christ deswegen gut leben können, zeugnishaft leben können, weil sie Christ und Sportler sind. Aber ihn hat einfach Gott gesagt, gib auf, hör auf. Und er hat dann ein Amt bei uns in der Gemeinde bekommen und dann war Olympia nur 3 Monate später. Und der, den er so oft besiegt hat, der Hannoveraner, hat Gold geholt. Da sagte, da ging's mir erstmal schlecht. Da stand mir vor Augen, wie es gewesen wäre, wenn ich da oben auf Platz 1 gestanden hätte. Was sehr gut hätte sein können, denn den habe ich so oft geschlagen. Und dann sagte, habe ich gesehen, was mein Preis ist. Und jede Medaille war Schatten dagegen, hatte nichts mehr zu bedeuten. Er hat in seinem Leben, die Geschichte ist 35 Jahre her oder länger. Es war gerade, als wir frisch in die Gemeinde reingekommen sind. Er hat in seinem Leben sehr viel Kämpfe durchlebt, sehr viel bittere Stunden erlebt. Aber er ist heute noch dabei, er ist heute noch im Dienst. Und wenn wir mal darüber sprechen, sagt er, ich freue mich, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe mir das Ziel nicht verrücken lassen. Lass dein Ziel nicht verrücken. Versuch nicht, dein Ziel durch gute Werke zu erreichen. Das gibt dieser Predigttext nicht her. Aber lass dir von Gott die Kraft geben, dein Ziel zu erreichen. Denk an die Sportlerin, die heute Nacht die Goldmedaille geholt hat, die Puerto-Ricanerin. Ich bete, dass das Talent, das Gott mir geschenkt hat, sichtbar wird. Es ist für mich ein Gebet der Demut. Da ist nicht, ich muss gewinnen. Das Talent wäre auch sichtbar geworden mit der Silbermedaille, ganz bestimmt. Und so hat Gott Gnade geschenkt und sie hat die Goldmedaille gewonnen. Gott, ich bete zu dir, dass heute deine Liebe durch mich sichtbar wird. Und beim Rausgehen sagt Gott mir, dreh nochmal um, nimm mal den in den Arm. Und seine Liebe wird sichtbar. Und das Ziel ist das Richtige. Du hast seine Liebe weitergegeben. Du hast andere angesteckt, auf deinem Weg das Ziel zu erreichen. Wie ist denn, und hier ist die letzte Parallele und dann höre ich auf. Wie ist das denn? Als die Steffi Graf damals die Olympiamedaille geholt hat, fast 20 Jahre her oder 20 Jahre her, die Tennisclubs waren hinterher voll. Wartelisten für die Aufnahmeanträge. Was war denn vor 2 Jahren, als Deutschland Fußballweltmeister geworden ist? Frag mal, wie viele Neuaufnahmen die Fußballclubs hatten. Das steckt an. Wenn ich mein Leben als Christ, mein Ziel als Christ so ansteckend lebe, wird ein weiteres Ziel erreicht, dass du und ich nicht alleine im Himmel sind, sondern Milliarden andere mit uns, weil du sie angesteckt hast, weil du einen guten Lauf gelaufen hast, weil du nicht aufgegeben hast, weil du hart trainiert hast, hart durch bist, aber den Preis gewonnen hast. Damit möchte ich euch motivieren. Bleibt dran am eigentlichen Ziel. Ich weiß nicht, ob im Himmel Goldmedaillen verteilt werden, aber Kronen werden verteilt. Amen.